Herzliche Grüße von Beckers. Ich war bei Beckers am Mittwoch zur Hausandacht mit Abendmahl und ich hatte mich verabredet, mit Schwester Beek sie mitzunehmen. Ich nehme sie immer mit, um 3:30 am Nachmittag. Und ich komme dahin und da steht der Krankenwagen vor der Tür. Und da habe ich gedacht, in dem Haus wohnen 3 Parteien, das wird doch nichts mit Schwester Beek sein. Und doch war es so, sie ist schwer gefallen, hat sich den Kopf so aufgeschlagen, mächtig blutend, musste mitgenommen werden ins Krankenhaus. Wir haben natürlich sofort für sie gebetet, gleich bei Beckers, aber wir wollen das auch heute Morgen tun. Und ganz besonders auch an Schwester Beek denken, sie hat sich so gefreut. Und ich bin dabei auch zu gucken, irgendwas zu organisieren, dass sie kommen kann, in Zukunft auch wieder zum Gottesdienst. Ihr Mann ist ja für einige Zeit gestorben. Und jetzt ist sie wieder zu Hause und ich habe mit ihr verabredet, dass ich sie nächste Woche zu Hause besuche. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, auch wenn wir heute nur eine kleine Gruppe sind, Herr. So bist du doch mitten unter uns, Herr, und du willst mit deinem Heiligen Geist diese Gemeinde leiten und führen. Und wir wollen einfach dankbar sein, dass wir uns hier treffen dürfen unter deinem Wort, Herr. Dass wir miteinander singen dürfen, beten können, dass wir auf dein Wort hören können, Herr. Segne auch unseren Prediger heute Morgen, den Reinhard, in besonderer Weise. Gib ihm die richtigen Worte. Wir danken dir einfach dafür, dass wir als deine Kinder wieder zusammenkommen dürfen. Sei du bei denen, die nicht hier sein können. Ganz besonders wollen wir an Schwester Beek denken heute Morgen, dass du sie schnell wieder aufrichtest, dass die Verletzungen schnell wieder abheilen, dass es ihr besser geht. Ja, wir wollen dich einfach bitten, dass du mit deiner Heilungskraft auch bei ihr bist, Herr, und sie segnest. Und ganz besonders auch bei Beckers, bei all den anderen, die heute Morgen nicht hier sind. Einige sind noch im Urlaub, andere wissen wir nicht, wo sie heute sind. Aber du kennst jeden Einzelnen von uns, Herr. Und wir wollen einfach Danke sagen dafür, dass du auch diese, die heute nicht da sind, in deinen Händen hast und auf sie achtest. Amen.
Amen.
Amen. Dann nimmt Anteil an deinem Leben. Hast du das gewusst? Lass dich da nicht verwirren. Lass dir nicht einreden, Gott wäre irgendwo weit weg, da oben spirituell nebulös im Himmel und hätte für dich keine Zeit. Oder er würde sich nicht groß darum kümmern, was du durchmachst. Gott kümmert sich um dich. Gott sieht, was du durchmachst. Und wenn du dich bedrängt fühlst, dann fühlt sich auch Gott bedrängt, steht in Jesaja 63, Vers 9. Und im 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7 lesen wir: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Fronfürchte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Damals schickte Gott Mose, um die Israeliten uns aus der Sklaverei herauszuführen. Vor rund 2000 Jahren hat Gott uns Jesus geschickt. Und durch Jesus kam Gnade und Wahrheit zu uns, nach Johannes 1, Vers 17. Dadurch, dass Gott Jesus geschickt hat, hat Gott schon das Allerwichtigste überhaupt getan. Er hat uns unseren Retter geschickt, sodass niemand, der Jesus als seinen Retter glaubend annimmt, in die Hölle muss. Jesus will dir das Leben im Überfluss geben. Und einige Leute sagen doch tatsächlich, wie, mehr nicht? Mehr nicht? Doch, Lukas hat gesagt, Jesus hat Teufel und Dämonen besiegt und uns alle Macht über sie gegeben, sodass wir uns von niemandem peinigen lassen müssen. Und im Johannes Kapitel 10 lesen wir: Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um dir das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Mehr nicht, fragen einige. Doch, Jesus hat uns aufgeklärt. Beispielsweise, uns geschieht nach unserem Glauben. Wir sollen zu unseren Bergen, also zu unseren Problemen reden, auf dass wir sie aus dem Weg bekommen. Steht in Markus 11. Heute Morgen sind wir hier, um weiterzuwachsen. Allgemein gesprochen, wir blockieren viel zu oft Gottes Segen, den er für uns vorgesehen hat. Womit? Mit unserem Unglauben. Kann das dann wirklich sein, fragt man sich. Ich weiß nicht. Und weil wir noch viel zu oft und noch zu vielen Bereichen unseres Lebens gegen Gottes Wort agieren, die Lösung? Hin zu Gott. Besprich alles mit ihm. Bitte um Weisheit und Erkenntnis. Frag Gott, dass er dir zeigen möge, womit du noch seinen für dich vorgesehenen Segen behinderst. Gottes Aussage ist klar und deutlich. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch und über dich hege, nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Lesen wir in Jeremia, Kapitel 29. Das ist herrlich. Pläne des Heils. Berede heute mit deinem Gott, wie sich seine Wohltaten in deinem Leben mehr und mehr manifestieren. Erinnerst du dich an den Psalm 23? Dort heißt es im übertragenen Sinn, du schüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Hab einen wunderschönen Tag heute mit Gottes Segen, Güte und Gnade. Amen. Die Frage ist ja immer noch, glauben wir das, was im Wort Gottes steht? Wenn wir füreinander beten, wenn jemand krank ist. Ich habe vor 10 Tagen mit einer Schwester aus einer anderen Gemeinde gebetet, die jeden Tag fürchterliche Kopfschmerzen hatte. Und ich habe sie mit Öl gesalbt und habe mit ihr gebetet. Und seit 10 Tagen hat sie keine Kopfschmerzen mehr. Preis dem Herrn. Es funktioniert, wir müssen es nur glauben.
Ach so, ich sehe ja diese Fette. Ja, ja. Oh, ich schrumpf aber auch schon. Ja. Ja, der Predigttext heute Morgen, der steht im Lukas 22, die Verse 47. bis 53. Ja, ich hatte so in den Kalender geguckt. Letztes Jahr am 13. März hatte ich gepredigt über den Garten Gethsemane. Das Jahr ist schnell rumgegangen. Aber das, worüber ich gestaunt habe, dass ich jetzt an den Garten Gethsemane anknüpfen darf. Denn die Gefangennahme kommt gleich hinterher. Ja, aber ich will uns den Text lesen. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welcher Judas hieß. Einer der 12 ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ja, Licht und Dunkelheit und Finsternis. Ja, wir haben heute den dritten Sonntag der Passionszeit. Von daher passt der Text sehr gut in die jetzige Zeit, in den heutigen Tag. Dieser Text beschreibt eine weitere Station des Leidensweges unseres Herrn auf dem Weg zum Kreuz. Ja, vor einem Jahr, hatte ich schon gesagt, war der Garten Gethsemane dran. Jesus betete zum Vater, dass der bittere Kelch an ihm vorbeigehen möchte. Seine Angst, er war in einer Person Mensch, aber er war gleichzeitig in seiner Person Gott. Beides. Und es ist schwer zu verstehen, aber der Heilige Geist hilft uns, diese Dinge zu verstehen. Und deswegen war Angst und Stress, das war ihm nicht fremd. Er wusste um diese Dinge. Und seine Angst und sein Stress war so groß, dass er im Garten Gethsemane Blut schwitzte. Ich habe mal einen Arzt gefragt, ihm war diese Sache unbekannt, aber er sagte, das ist möglich und es ist die höchste Form, wenn man Stress hat und Angst hat, dann reagiert der Körper auf diese Art und Weise darauf. Ja, wir wissen, ein Engel stärkte ihn. Für uns ein wichtiger Hinweis, ebenfalls ins Gebet zu gehen, wenn wir Stress haben. Da sollten wir nicht mit unserer Kleinkraft gegen angehen, sondern wir sollten Jesus bitten, dass er uns da hilft. Ja, und er tut es gerne. Er tut es gerne. Ja, und er tut es gerne und wir werden spüren, dass wir auch eine Stärkung erfahren. Und deswegen, wenn wir in der Gebetsstunde Fürbitte halten für unsere Geschwister der Gemeinde, für sie, für die Kranken beten, für die Alten und Schwachen beten, dann werden auch sie Stärkung erfahren. Ja, aber was den bitteren Kelch nimmt, musste ich auch denken an das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Wir singen das Lied immer zum Jahreswechsel. Da ist dieses Lied dran und da heißt es: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Ein Lied von Bonhoeffer. Ja, und unser Leben besteht auch nicht nur aus Sonnenschein, sondern manchmal auch aus Leiden. Aber wir sollten aus der Hand Gottes nicht nur das Gute nehmen, hin und wieder ist auch Leiden dabei. Und dann sollten wir diesen bitteren Kelch, den sollten wir dankbar nehmen und ohne Zittern. Ja, so spricht Bonhoeffer zu uns in diesem Lied. Wollen wir drüber nachdenken. Ja, als ich mich diesem in der Vorbereitung diesem Text so näherte mit meinen Gedanken, habe ich so gedacht, das stimmt doch, irgendetwas passt da nicht zusammen. Denke da an das heutige Frühgebet. Wir beten, König aller Könige, Herr aller Herren. Wir singen, so groß ist der Herr. Und nun wird Jesus gefangen genommen und ja, wo ist da der Widerstand gegen diese Gefangennahme? Erwarten wir nicht irgendwo, dass er da Macht und Größe zeigt? Nein, das hat er nicht getan. Auch wenn es schwer zu verstehen ist. Aber die Erklärung und die Lösung finden wir im Matthäusevangelium, Matthäus 26, Vers 56. Die Gefangennahme musste geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Fürwahr. Ach so, die Schriften und der Propheten erfüllt werden. Und das ist genau das, was wir heute gehört haben, was Israel betrifft. Da sind noch Prophetien offen. Und die Schrift sagt uns sehr deutlich, was noch mit Israel geschehen wird. Und auch diese Vorhersagen, diese Prophetien werden sich erfüllen. Und ja, wir beten ja auch häufig, Gott ist treu. Worin besteht seine Treue? Seine Treue besteht darin, das, was hier in seinem Wort niedergeschrieben wurde, dass sich das exakt bis ins kleinste Detail wird es sich erfüllen. Und wenn wir die Prophetie für Israel haben, dann wird das so geschehen. Und wir wissen, Israel, ja, das ist der Zeiger an der Uhr für die ganze Welt. Ja, und in dem heutigen Text, um noch einmal auf die Prophetie einzugehen. Welche Prophetie sollte sich erfüllen, als Jesus diesen bitteren Kelch angenommen hat? Wir finden es im Jesaja Kapitel 53, die Verse 4 und 5. Eine Prophetie. Es gibt noch weitere. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist Gottes Wort und das ist eine Prophetie von dem Jesaja und zeigt, beschreibt jetzt im Grunde genommen auch den Leidensweg unseres Herrn. Und uns wird an dieser Stelle immer klarer, ja, warum das Kreuz? Die Bibel erklärt sich selbst und das, was Jesaja angekündigt hatte, das musste auch geschehen. Wir wissen, dass Gott treu ist. Was bedeutet das? Hatte ich schon gesagt, aber hinzufügen möchte ich für unsere Stärkung, geistliche Stärkung. Er hat mit uns einen Bund geschlossen, den neuen Bund. Und alles, was dort niedergeschrieben ist, im neuen Bund, das wird er buchstäblich, wird er das halten. Und wenn wir von Heilsgewissheit sprechen, ja, woher beziehen wir unsere Heilsgewissheit? Woher wissen wir, dass das auch alles so ist? Es wird ja viel geredet. Was geredet wird, ist nicht so bedeutend. Bedeutend ist, was in Gottes Wort steht. Aus Gottes Wort beziehen wir unsere Heilsgewissheit und Wissen und können dann darauf vertrauen, was er da gesagt hat, das ist einfach so, das ist unumstößlich. Ich möchte einen Vers aus dem Johannes 5, Vers 24, da möchte ich diese Sache deutlich machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Und das können wir so nehmen, wie es da steht. Wir sind gerettet und wir haben eine wunderbare Zukunft. Wir werden nicht verloren gehen, weil wir durchgedrungen sind in das zum ewigen Leben. Das ist eine Tatsache. So, und ohne diese Heilsgewissheit, ja, da ist es wirklich schwierig mit dem Glauben. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Diese Heilsgewissheit, die kann ich mir nicht irgendwie aus dem Ärmel zaubern oder irgendwie aus mich selbst herstellen. Das geht alles nicht. Gott spricht es und es ist so. Ja, zu der Gefangennahme jetzt. Also Jesus nahm den bitteren Kelch entgegen und hat auf Widerstand verzichtet, weil er den Willen seines Vaters tun wollte. Er wollte dem Vater Gehorsam leisten. Ja, der Vater hat seine Angst gesehen, aber Jesus gehorchte dem Vater und ja, und ging den Weg zum Kreuz. Heute haben wir die Gefangennahme. Es gibt noch weitere Stationen. Das Verhör im Hohen Rat. Dann war Jesus noch bei Herodes, der die richterliche Gewalt hatte. Und von Herodes ging es dann zu Pontius Pilatus. Ja, der Vollstrecker, der die Exekutive innehatte. Und ja, und das wurde nachher auch vollstreckt, am Kreuz wurde vollstreckt. Ihr wisst, dass ich früher mal Polizeibeamter war, mittlerweile im Ruhestand. Und deswegen habe ich diese Gefangennahme, ich habe sie mal rechtlich überprüft, ob das nach unserem Recht, ob sie rechtlich in Ordnung war. Nach unserem Recht, das israelische Recht kenne ich nicht. Es wird aber, glaube ich, nicht großartig abweichen. So, in jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, um nochmal auf den Bibeltext zu kommen. Seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht gegriffen. Ja, was schließen wir aus diesem Text? Jesus hätte durchaus im Tempel festgenommen werden können. Die Schriftgelehrten befürchteten jedoch einen Aufruhr in der Bevölkerung. Das sollte um jeden Preis vermieden werden. Deswegen wurde Jesus in der Dunkelheit festgenommen. Ja, handelte es sich bei dieser Gefangennahme um eine Verhaftung? Nein. Denn für eine Verhaftung muss es einen Haftbefehl geben. Und einen Haftbefehl bekommt man nur von einem Richter. Und der diesen Haftbefehl unterschreiben muss, wenn die Person dann verhaftet wurde, muss er noch einmal dem Gericht zugeführt werden und der Haftbefehl wird verkündigt. So ist der Strafprozess so Elleweg hier in Deutschland. Ja, Haftbefehl, eine Verhaftung war es nicht, weil die richterliche Gewalt hatte Herodes und der hatte keinen Haftbefehl ausgestellt. Ja, es haben sich weitere Mängel bei dieser Gefangennahme eingeschlichen. Der Grund für die Gefangennahme wurde Jesus vor Ort nicht mitgeteilt. Der Grund der Gefangennahme wurde erst später vor dem Hohen Rat ermittelt. Und das nur auf sein Geständnis hin. Ja, auf sein eigenes Geständnis. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr habt es gesagt, ihr sagt es, denn ich bin es. Ja, Jesus ist der Sohn, er hat die Wahrheit gesprochen. Ja, wegen Gotteslästerung wurde Jesus auf sein eigenes Geständnis hin jetzt angeklagt. Es ging weiter, hatte ich schon beschrieben, vom Hohen Rat zu Herodes, von Herodes zu Pontius Pilatus. Ja, und dass Jesus der Messias ist und auch bei der Gefangennahme war Jesus der Messias, der Gottes Sohn. Und das wird bei der Gefangennahme deutlich, dass er es ist, denn wir wissen, dass der Petrus dem Malchus mit dem Schwert das rechte Ohr abschlug. Jesus rührte ihn an und heilte ihn auf übernatürliche Weise. Also der Malchus, der hatte, ihm wurde wieder sein abgeschlagenes Ohr, wurde ihm von Jesus wieder angesetzt und es funktionierte wieder. Der beste Beweis, eine Krankenheilung, die wir hier durch den Text erfahren, eine Krankenheilung, die beweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, wurde von allen Leuten ignoriert, wurde drüber hinweggegangen. Üblich ist, das ist es, oder nötig ist es, dass bei einer Festnahme oder Verhaftung sie darf erst geschehen, wenn Ermittlungen durchgeführt wurden, also dieses Verhör und dass man da hätten viele Dinge im Vorwege geschehen müssen, um eine legale Gefangennahme zu vollziehen. Und das hat eben nicht stattgefunden, keine Ermittlung. Im Grunde genommen Willkür. Wenn jemand festgenommen werden soll, muss ein begründeter Anfangsverdacht bestehen. Und den hat Jesus im Grunde genommen durch seine, ja, durch seine Krankenheilung, ja, den hat er außer Kraft gesetzt. Die Gefangennahme war reine Willkür. Zeugen oder Sachbeweise, die immer nötig sind für so eine Gefangennahme, hat es einfach nicht gegeben. Es war reine Willkür. Warum sollte Jesus nun gefangen genommen werden? Warum sollte er beseitigt werden? Wir wissen es. Es ist im Grunde genommen das gleiche Lied wie heute. Die Schriftgelehrten hatten Angst um ihre Posten. Sie wollten weiterhin die erste Geige in Israel spielen. Wenn sie Jesus als den Messias anerkannt hätten, müssten sie sich mit der zweiten Geige begnügen. Das wollten sie um jeden Preis verhindern. Sie wollten diejenigen sein, die in Israel das Kommando haben. Ja, im Grunde genommen so die Motive, die finden wir heute auch immer wieder. Es geht um die Macht. Und im Grunde genommen geht es immer um drei Dinge in unserem Glaubensleben auch. Es geht um die Macht, es geht um das Geld und es geht um den Sex. Und das sind die drei Sachen, mit denen der Teufel uns immer wieder angreift. Und mit der Macht hat er es hier auch bei den Schriftgelehrten getan und sie zu dieser Gefangennahme veranlasst. Ja, da ging einer der 12 namens Judas Ischariot hin zu den obersten Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Ja, hier geht es um Geld. Wir haben am letzten Sonntag im Kirchencafé darüber gesprochen. Bei den Schriftgelehrten ging es um die Macht. Und bei Judas Ischariot ging es um die 30 Silberlinge. Ja, da hatten wir uns darüber unterhalten, wie uns der Teufel versucht. Im Grunde genommen diese drei Dinge, ich bin da so zu dem Ergebnis gekommen, er ist sehr einfallslos und trotzdem, ja, fallen immer wieder viele Menschen darauf rein und gehen dem Teufel auf den Leim. Immer wieder. Geld, Macht und Sex. 30 Silberlinge. Es entspricht in der Bibel dem Preis eines Sklaven. Das habe ich in den Mosebüchern, im 2. Mose gefunden. Kapitel 21, Vers 32, ja, 30 Silberlinge hat zu Zeiten des Mose ein Sklave gekostet. Verrat. Der Verrat ist mir so durch den Kopf gegangen, hatte verschiedene Gedanken. Verrat. Einer ist mir sogar später noch eingefallen. Ja, Eheleute, die verheiratet sind, die einander vertrauen, einander lieben. So, nun geht einer von beiden fremd, macht einen sogenannten One-Night-Stand. Er verrät in dem Moment seinen Partner. Und ja, da wird so die Handschrift des Teufels deutlich. Verletzen, um jeden Preis verletzen. Und eine üble Angelegenheit. Freunde trennen sich, wenn es einmal hart auf hart geht. Hilfe wird verweigert und der Freund wechselt auf einmal die Seite und wird zum Gegner. In einer Gesprächsrunde, Auseinandersetzung, schweigt ein Freund, um sich nicht zu outen, und steht nicht zu seiner Freundschaft. Ich denke auch an die ehemalige DDR, Pastoren, die ihre Seele der Stasi verkauft haben und Gemeindemitglieder verraten haben, die nicht auf Linie waren. Und ja, die bekamen dann im Nachhinein einen Hausbesuch. Und durften schlimme Erfahrungen sammeln. Evelyn weiß hierüber bestimmt noch ein wenig mehr als ich. Und der Holocaust, Juden wurden verraten und haben ihr Leben in Auschwitz verloren. Verrat ist eine ganz schlimme Sache. Und hinterlässt bei dem Opfer, ja, die Seele wird beschädigt. Diese Seele erleidet Schaden. Das Vertrauen wird zerstört. Der Mensch ist ein Mensch. Wir sind ein Wesen, das vom Vertrauen lebt. Und es wird zerstört durch diese Dinge, die ich eben genannt habe. Ja, gegenwärtig macht sich sogar unsere Regierung Gedanken darüber, wie Verräter entlohnt werden können, wenn sie zum Beispiel einen Ungeimpften verraten oder jemand nicht auf Linie ist, die AfD wählt. Darüber macht man sich Gedanken, um diese Leute habhaft zu werden und sie aus dem Verkehr ziehen. Das befindet sich im Moment alles noch in der Vorbereitung. Ja, aber hier geht es um einen Verrat durch einen Kuss. Das setzt diese ganze Sache noch eine Krone auf. Der Verrat mit einem Kuss hat eine besondere Qualität. Ein Kuss ist das Zeichen einer innigen und tiefen Beziehung. Ihn für einen Verrat zu benutzen, hat eine besondere Qualität. Ja, da kommen wir ganz schnell so in die Anklage hinein. Aber bevor man anklagt, Was sollte man tun? An die eigene Nase fassen, in die Selbstprüfung gehen. Ja, mich hat es aufgefordert, hat dieser Text zur Selbstprüfung aufgefordert. Im Gottesdienst lobe und preise ich Jesus mit Liedern. Mein Gebet ist es, dass mein Leben auch mit diesen Liedern übereinstimmt. In meinen morgendlichen Gebeten bitte ich Jesus um Hilfe, dass er mir da hilft. Ja, wenn wir haben jeden Sonntag, singen wir hier den Lobpreis. Aber ja, wir sollten immer wieder prüfen, oder ich nehme lieber mich selbst, stimmt das, was ich singe? Stimmt das mit mir? Ist da Übereinstimmung? Bin ich echt? Und ja, ich bin da manchmal nicht so ganz sicher. Ja, Abendmahl, findet das heute statt? Nächsten Sonntag. Okay. Ja, eben. Ich hatte Evelyn schon gefragt. Ich war so auf heute eingestellt. Die Station hatte ich gesagt. Abendmahl immer deshalb, weil wir uns erinnern wollen an genau diese Dinge, die ich heute gesagt habe. Jesus hat gelitten, körperlich und seelisch. Ich frage mich immer, was ist schlimmer, dass, wenn man körperlich leidet oder seelischen Schaden nimmt. Der seelische Schaden ist auch schlimm. Ja, sein Erlösungswerk hat es möglich gemacht, dass wir mit dem Vater versöhnt sind. Und wenn wir jetzt Passionszeit haben, so musste das alles so geschehen. Ja, was wäre unser christlicher Glaube? Was wäre er ohne das Kreuz? Was wäre er, wenn Jesus diesen Weg nicht gegangen wäre, nicht gehorsam gewesen wäre? Dann wäre eine Versöhnung mit dem Vater nicht möglich gewesen. Ja, und da sehen wir wieder die Übereinstimmung, sehen wir den Plan Gottes, das, was er sagt, das hält er gewiss. Und das ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Und wenn ich morgens meine Bibel lese, so weiß ich, ich kann mich da in dieses Wort hineinfallen lassen. Alles, was ich da konsumiere, in mich hineinlasse, es ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit, die wird mir gut tun. Wir wissen es, wir werden, da fließen so viele Dinge auf uns ein, so viele schlechte Nachrichten auch. Ach, das müssen wir uns vom Leib halten. Das müssen wir hier reinlassen. Und dann geht es uns gut. Amen.
Herzlichen Dank, Reinhard. Ein gutes, wichtiges Wort. Ich habe mir so gedacht, als du darüber sprachst, warum haben sie Jesus nicht in der Synagoge festgenommen? Weil sie Angst hatten, das Volk aufzuwiegeln. Und da habe ich gedacht, ist es eigentlich heute anders? Damals haben sie Jesus verurteilt. Was passiert heute? Heute haben wir Leute, die schwerste Straftaten begehen und werden mit einer Bewährungsstrafe belohnt, damit kein Aufruhr entsteht. In letzter Zeit haben wir mal zwei Fälle davon gehört, das ist aber nur die Spitze der Wahrheit. Aber es wird doch heute alles dafür getan, dass die Wahrheit nicht zum Ziel kommt. Und an der Stelle müssen wir uns als Christen fragen, inwieweit sind wir denn eigentlich bereit, den Menschen die Wahrheit zu sagen? Die Regierung tut ja alles dafür, es zu unterdrücken. Denn wenn die Christen heute alle aufstehen würden und dem Restvolk die Wahrheit sagen, dann würde wahrscheinlich das Volk gegen unsere Regierung aufwiegeln. Ich bin ein Mann klarer Worte. Und ich habe den Bundestag aufgewiegelt. Richtig aufgewiegelt. Als es nämlich um die Impfpflicht, um den Impfzwang ging. Da habe ich mit Wahrheit 737 Abgeordnete angesprochen und habe die gegen die Regierung aufgewiegelt. Und die Impfpflicht ist nicht zustande gekommen. Aber sind wir heute noch mutig? Oder haben wir Angst vor den Konsequenzen, die der Staat mit uns anstellen könnte? Deswegen halten viele Leute den Mund, weil sie Angst haben. Wir sehen das auch im Alltag, wenn in Berlin jemand eine schwere Straftat tut. Es wird nicht genannt, der Straftäter wird nicht mehr benannt, es wird seine Herkunft nicht benannt. Aber wenn man ihn zu fassen kriegen will, dann muss eine Hundertschaft der Polizei antreten, weil der einzelne Polizist Angst um sein Leben hat, alleine da reinzugehen. Das sind die Dinge der Zeit. Und letztendlich ging es damals darum, das Volk nicht zu beunruhigen. Und heute geht es auch darum, das Volk nicht zu beunruhigen. Und das ist verkehrt. Es ist einfach nur verkehrt. Und das ist eine wichtige Geschichte, die wir auch aus deiner Predigt heute Morgen lernen müssen. Wir müssen unbedingt mutig sein und eindeutig sein. Es ist nicht egal, wie wir das weitergeben, aber dass wir es weitergeben, ist unumdingbar notwendig. Amen. Amen. Haben wir jetzt noch?
Ja, wir kommen zum Ende dieses Gottesdienstes. Zum Segen. Segen ist immer das Beste. Und ja, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe hier einen Segen aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke und erhalte uns seinen Frieden, dieses wunderbare Shalom, das wir täglich brauchen. Amen.